herzlich willkommen zu eurem Lieblings-Skisprung-Podcast 200 Inside Ski Jumping. Wie immer ist mein Name Sonja und wie immer ist an meiner Seite die liebe Anna.
Hallo.
Ja, wir wollen uns heute über die letzten Springen, die wir beim letzten Mal noch nicht besprochen haben, unterhalten. Die Saison ist ja dann auch vorbei und natürlich traditionell schauen wir uns auch an unsere Tipps, die wir am Anfang gegeben haben. Also kurz vor der Saison, ihr erinnert euch. Und gucken mal, wie gravierend wir daneben lagen oder vielleicht auch nicht. Schauen wir mal. Kaum zu glauben, dass diese aufregende Saison jetzt auch schon wieder zu Ende ist. Es ist irgendwie doch jedes Jahr wieder überraschend, wie schnell das geht.
Ja, total. Also und schwupps, ist schon wieder März und schon ist schon wieder vorbei. Und wir müssen wieder einige Monate warten. Aber man muss auch dieses Mal sagen, ja, ist okay, dass es vorbei ist. Die letzten Wochen waren doch sehr ereignisreich nach der nordischen Ski-WM. Ihr erinnert euch, ich glaube nicht, dass es irgendjemand nicht mitgekriegt hat. Trotzdem will ich noch mal dazu kurz was sagen, dass es einen norwegischen Skandal bei der nordischen Ski-WM in Trondheim gab. Die Anzüge wurden manipuliert, es wurden einige Springer, aber auch einige Verantwortliche suspendiert und so weiter und so fort. Und ja, trotzdem möchten wir uns da jetzt nicht dran aufhalten, sondern wollen jetzt noch mal wieder zum Sportlichen wirklich zurückkommen und uns mal anschauen, was so in den letzten Wettbewerben eigentlich so passiert ist.
Ja, genau. Es ist leider ja alles so ein bisschen untergegangen über diese ganze Skandalgeschichte hinaus.
Ja.
Das macht es natürlich, es ist natürlich schon ein bisschen schade, auch insbesondere, weil wir gerade bei den Frauen eine gesehen haben, die ungeheuerliche Leistung abgerufen hat.
Ja.
Und natürlich ist das eine Priots, wie sollte es auch anders sein? Wir kommen später auf jeden Fall nochmal zur Familie Priots zurück.
Ja.
Wir waren stehen geblieben, quasi letztes Mal mitten in der Raw Air. Da würde ich sagen, setzen wir jetzt mal an. In der Heimat des Skispringens am Holmenkollen in Oslo.
Genau.
Fand nämlich der, ich glaube, drittletzte Weltcup statt.
Ja.
Ja, und wie sollte es auch anders sein, hat natürlich Nika Peots wieder mal vor allen anderen gezeigt, dass sie die allerbeste von allen ist. Es ist der Wahnsinn.
Das ist wirklich heftig. Also wenn man sich anschaut, wie oft sie in der Saison gewonnen hat, das ist wirklich, also sie hat von letztendlich 26 Wettbewerben, wobei zwei nicht stattgefunden haben, also von 24 Wettbewerben letztendlich 15 Wettbewerbe gewonnen. Das ist mehr als die Hälfte der Wettbewerbe, die sie gewonnen hat. Und es ist einfach, sie ruft es einfach, ich glaube, sie muss gar nichts mehr machen. Sie springt einfach und hat so eine Leichtigkeit. Sie ist so cool und räumt halt echt alles ab. Und ja, wie du schon sagst, genauso war es in Oslo. Sie ist mal wieder allen davon gesprungen und hat sich den ersten Platz geholt. Wahnsinn.
Ja, mit weitem Vorsprung auch vor den beiden Norwegerinnen Anna Odine Ström und Ayrin Maria Kvandal. Da vielleicht noch mal kurz am Rande erwähnt, es gibt zu den Norwegerinnen keine Neuigkeiten. Also wie es aussieht, sind sie nicht betroffen von dieser Anzugproblematik, nenne ich es jetzt mal.
Ja.
Jedenfalls nicht, dass es in irgendeiner Form offiziell mal mitgeteilt worden wäre von Seiten des Verbandes oder von Seiten der FIS. Insofern sollten wir nicht den Fehler machen und die Leistung der Frauen gering schätzen aus Norwegen, wenngleich ich zugeben muss, dass so ein ganz klitzekleines bisschen man schon mit dem Auge zuckt und denkt, ob das alles so seine Richtigkeit hat, ist schade.
Ja, es ist wirklich schade. Also es ist ja schon der Vertrauensbruch innerhalb der Ski-Jumping-Family da und auch als Fan ist da auch so ein bisschen, ja, kein Vertrauensbruch, aber man ist halt wirklich sehr, sehr skeptisch geworden. Das ist einfach, und da wollen wir halt auch nicht weitermachen, ehrlich gesagt. Keiner will so weitermachen, dass man sich denkt, oh, das ist jetzt, oh, hat der jetzt auch? Und oh, ist der Anzug jetzt zu groß oder zu klein oder ach, keine Ahnung was. Da hat man, das wird auch hoffentlich nicht so weitergehen in der nächsten Saison.
Ja, es bleibt auf jeden Fall mal spannend, was sich die FIS ausdenken wird, um dieses Problem irgendwie ein bisschen in den Griff zu kriegen. Bisher habe ich jetzt zumindest noch keine Idee vernommen, aber man wird sich da sicherlich Zeit lassen. Macht jetzt keinen Sinn, das übers Knie zu brechen. Aber das wird auf jeden Fall, glaube ich, mitunter die schwierigste Aufgabe, die Sandro Pertele bisher in seiner Karriere als Renndirektor zu erledigen hat. Ne?
Definitiv, ja. Also das ist Ich glaube, da so was Heftiges hat, glaube ich, auch noch kein Renndirektor mitgemacht. Also auch Walter Hofer, der mehrere Jahrzehnte, Jahre, wie auch immer, dabei war. Gott sei Dank muss man dazu auch sagen, dass es vorher nicht solche Skandale gab. Aber ja, da muss man den Hut ziehen vor Sandro Pertile, dass er das, ja, dass diese Krise managt irgendwie. Sie machen das ja auch über eine Kommission letztendlich, die das Ganze nochmal aufrollt. Wir werden wohl erst auch im Sommer ein Ergebnis haben. Finde ich gut, dass sie sich Zeit lassen, weil was überstürzen und irgendwas aberkennen oder anerkennen oder auch keine Ahnung was, bringt uns allen auch nichts. Deswegen schön, dass sie es
Ja.
aufrollen nochmal.
Ja, total. Also ich glaube, der FIS-Kongress dieses Jahr, der wird spannend.
Oh ja,
Also
oh
da
ja.
wird sehr beäugt werden,
Ja.
weil es eben nicht nur um Kalender und sowas gehen wird, sondern eben auch um diese Problematik. Es ist zumindest anzunehmen. Nun gut, jetzt sind wir doch wieder
Ja.
abgeschweift. Kommen wir zurück nach Oslo. Also Nika Preus, Anna Odine Støhm, Eirin Maria Kvandal. Ja, was soll man sagen? Ganz knapp dahinter. Jacqueline Seifritzberger hätte es fast noch aufs Podium geschafft, 0,1 Punkte hinter Kvandal. Ist natürlich ein bisschen schade für die Österreicherin. Dahinter auf 5 Sarah Takanashi wieder mal,
Ja.
die auch nochmal gezeigt hat: Hallo, ich bin auch noch da. Ja, Alexandria Lutit auf Platz 6. Okay, wir kommen nachher zu unseren Endergebnissen, dann können wir zu der Thematik auch nochmal was sagen. Selina Freitag auf 8. Wann haben wir denn da sonst noch?
Katharina
Wo ist
Schmid
denn
auf
hier? Katharina
18.
Schmid auf 18, genau. Das ist, ja. Naja,
Ja.
Agnes Reisch ist 24. geworden. Also ich würde mal sagen, da war jetzt kein besonderer Ausreißer nach oben oder unten zu sehen.
Das hat, denke ich, das passt auf jeden Fall.
Ja. Worauf natürlich alle gewartet haben. Klar war das Skifliegen der Frauen,
Oh ja.
ja. Das dann auch kurz darauf als Höhepunkt der Raw Air Tournee stattgefunden hat in Vikersund. Und ja, was soll man sagen? Auch hier ist natürlich Nika Preuss. Es war nicht anders zu erwarten. Die absolut beste
Ja,
Fliegerin.
genau. Und hat nicht nur im Wettbewerb geglänzt, sondern auch im Training geglänzt und hat letztendlich ist zweimal 236 Meter gesprungen und hat damit sozusagen den Rekord der Frauen aufgestellt. Ich bin mir nicht sicher, also im Training wird das ja, glaube ich, nicht mitgezählt offiziell, aber ja, nehmen wir jetzt einfach mal so hin, sie ist 236 Meter gesprungen. Wow, also das ist eine wirklich überragende Weite. Natürlich kann man die in Vikersund ziemlich gut springen, aber die kann aber halt auch nur Nika Preuss zu gut springen, muss man halt auch einfach sagen. Die ist einfach cool drauf.
Ja, total. Also, dass sie natürlich die beste Fliegerin sein wird, das war jetzt abzusehen. Damit hat man rechnen können. Ich muss allerdings sagen, ich persönlich habe so ein bisschen, ich weiß nicht. Also, wenn man sich mal insgesamt die Weiten dann im Wettkampf anguckt, da war nicht viel zu holen. Also, wir haben, wenn ich das mal auf die Schnelle überfliege, eigentlich nur 3 über die 200-Meter-Marke gehabt. Und auch Mika Preuss 213 Meter, das ist nicht viel. Ich frage mich immer noch ein bisschen, warum die Jury da so knauserig mit dem Anlauf war.
Ja,
Das
die
geht mir
bremsen.
ehrlich gesagt nicht in den Kopf rein.
Ja, die bremsen da ziemlich ein. Und das ist halt so schade, weil darum geht es ja. Jede Skispringerin möchte ihre 200 Meter schaffen. Nur wenn man die halt ausbremst, werden sie es halt nicht so einfach schaffen. Aber jeder will das schaffen oder sogar weiterspringen letztendlich. Nur so schaffst du das nicht wirklich.
Nee, natürlich nicht. Und vor allen Dingen, es ist ja nicht, also Nika Preuss 213 Meter war mit weitem Abstand der weiteste Flug.
Ja.
Die Schanze gibt ja viel mehr
Auf
her.
jeden Fall.
Also was war, das verstehe ich nicht. Was war denn da los, dass die Jury da so, ja, also schade, ne? Weil wir wissen es alle, wir haben das schon tausendmal durchgekaut. Wir wissen alle, die Frauen haben nicht viele Möglichkeiten zu fliegen. Und wenn sie fliegen, dann stehen sie natürlich auch immer unter super krasser Beobachtung. Weil alle natürlich immer denken, oh, können die fliegen? Uiuiui.
Ja,
Ja, aber
genau.
dann musst du ihnen aber natürlich auch vernünftige Bedingungen geben, sonst klappt das nicht. Und das fand da, also da fand ich in Vikersund, und da haben sie nicht so richtig geil reagiert.
Nee, also letztendlich halt auch, es war nur ein Durchgang.
Ja.
Okay, alles klar. So, guckt man jetzt sich den zweiten Tag an, da gab es gar keinen Durchgang. Da wurde es abgebrochen oder da wurde letztendlich abgebrochen oder gar nicht geflogen oder es wurde nicht bewertet. Auf jeden Fall, da frage ich mich halt auch so, dann hat man schon mal das Schiefliegen der Frauen und dann hat man schon, dann kriegen sie jetzt endlich mal auch zwei Tage. Wow, zwei Wettbewerbe und dann wird der eine gecancelt. Super. Und dann haben sie einen Sprung, einen offiziellen Sprung gehabt.
Ja. Ist halt der auch war irgendwie halt wirklich nur so mittelmäßig toll, ne? Ja, ja, also wirklich.
Das ist es. Und dann sind auch nur 22 Springerinnen gesprungen halt an dem Samstag. Ja, also immer noch schwierig. Es ist schön, dass es dürfen, dass sie endlich schiefliegen dürfen, aber es ist noch mit zu vielen, wie soll man sagen, Einschränkungen verbunden einfach, muss man sagen. Das muss noch besser werden, viel besser werden.
Ja, total. Also auch dieses Jahr waren sie nicht in Planica dabei, ne, so dass also wie Vikersund dann auch so die letzte Station war, für was Fliegen betrifft. Und ja, ich hoffe, dass da vielleicht auch nächstes Jahr die Sache noch mal ein bisschen proaktiver angegangen wird, damit sie halt auch wirklich vernünftige Leistung zeigen können. Weil irgendwo finde ich, also weiß ich nicht, das sind nicht mal 200 Meter zuzulassen auf in Vikersund. Also man kann es auch übertreiben mit Sicherheitsbedenken. So meine Meinung.
Ja, wenn man sich halt auch, ja, vor allem, wenn man sich die anderen Weiten anschaut. Katharina Schmid ist 178 Meter gesprungen. Eva Pinkelnick ist 180,5 Meter gesprungen. Das sind ja fast schon, also klar, Willingen ist jetzt nicht so weit, aber das ist ja schon fast wie eine große Kleinschanze letztendlich. Die können die Schanze ja gar nicht ausspringen. Lasst sie doch ausspringen. Ja. Es ist bis jetzt noch nie was passiert. Und es ist ja auch so, dass das erfahrene Springerinnen sind. Lasst sie doch einfach mal fliegen. Habt doch das Vertrauen in diese Springerinnen, dass sie das schaffen. Man muss nicht so, besser nicht. Dann bringt es halt auch nichts. Dann wird es halt auch nicht lukrativ, also dann wird es halt auch nicht interessant für die Zuschauer, oder? Muss man sich ja auch mal vorstellen, was das für ein Rattenschwanz hinter sich herzieht. Die Zuschauer denken dann auch, oh toll, wieder nur 180, wieder nur 162 oder was auch immer. Ist ja auch nicht wirklich schön. Dafür guckt man kein Skifliegen.
Richtig. Und dann ist halt, na, das darf man halt nicht vergessen, es hängt halt immer dann hinten dran, dieses, ja, siehst du, da haben wir doch gewusst, dass die Frauen das nicht können.
Ja, ja.
Genau. Also, ja. Ich meine, klar, man kann natürlich, aber das ist ja immer so, das ist ja bei den Männern auch so, natürlich musst du die Anlauflänge im Idealfall danach bemessen, dass der Beste oder jetzt in diesem Fall die Beste, also Nika Preuss und offensichtlich unbestrittenermaßen, nicht am Ende sich da die Beine bricht. Das ist doch vollkommen klar, das muss man auch weiterhin tun. Aber also wir haben es ja gesehen vorher, ne? Also 236 waren ja locker drin.
Ja, natürlich. So. Das ist es
insofern,
ja.
Naja.
Und man hat ja auch letztendlich bei Nika letztendlich ja auch den Anlauf sehr, sehr, sehr verkürzt. Man hat ihn die ganze Zeit auf 17 gehabt, ist dann schon bei Quandal auf 15 gegangen und bei Preuss dann letztendlich auf 14. Also sie ist von Gate 14 gesprungen und ist 213,5 Meter gesprungen. Ist ja in Ordnung. Sie hat keine hohe Anlaufgeschwindigkeit gehabt, hat nur 98,8 km/h gehabt, aber ist halt trotzdem 213,5 Meter gesprungen, weil sie es einfach drauf hat. Ist auch in Ordnung so.
Ja. Ja. Nun ja, gucken wir mal, wie das nächstes Jahr wird. Ich finde, man sollte das auf jeden Fall im Hinterkopf behalten und im Notfall müssen da vielleicht auch die Trainer und die Verantwortlichen mal irgendwas sagen dazu, weil ich finde, das ist wirklich ein bisschen, kritisch zu betrachten.
Oh ja, das hast du schön ausgedrückt.
Ja. Ja, schade, dass es nicht besser lief, auch aufgrund der Bedingungen, dass die Damen halt wirklich nur diesen einen Durchgang in Vikersund hatten. Das ist natürlich schon ein bisschen doof. Das weiß man vielleicht dann auch im Vorfeld natürlich nicht so als Veranstalter und als Jury, aber so war es jetzt leider. Sodass dann eigentlich auch schon relativ kurz darauf der Abschluss der Saison für die Frauen in Lahti stattfand. Wie gesagt, sie waren nicht in Planica dabei, das heißt, sie haben dort also dann ihren Saisonabschluss gefeiert und wir wiederholen uns in der Frage der Siegerin.
Ja, der soll es auch anders sein, ne? Also.
Ja.
Und man kann ja schon fast, Lahti 1 mit Lahti 2 kann man ja schon fast eine Schablone draufsetzen, weil an beiden Tagen Nika Preuss gewonnen hat, an beiden Tagen ist Selina Freitag Zweite geworden, nur beim dritten Platz haben sie dann doch mal sich ein bisschen abgewechselt. Am ersten Tag war es Alexandra Lutit, sehr schön. Und dann war es Emma Klinitz. Und das finde ich auch sehr interessant, Emma Klinitz. Die hat im Rest der Saison irgendwie noch mal so ein bisschen, am Ende noch mal so ein bisschen zugelegt. Sie ist auch ja beim Skifliegen Zweite geworden. Slowenen halt, ne? Also, die hat noch mal einen kleinen Aufschwung bekommen, was uns natürlich sehr freut. Weil die Saison war ja, sage ich mal, für eine Emma Klinitz ein bisschen durchwachsener.
Ein bisschen durchwachsener, hast du recht. Was ich sehr kurios und interessant finde, ist, dass in beiden Tagen Selina Freitag genau 277,4 Punkte eingesammelt hat.
Muss man auch mal schaffen.
Genau. Am ersten Tag war Nika Prius mit roundabout 30 Punkten schon deutlich vor ihr und am zweiten Tag hat sie nochmal zugelegt und hat mit über 50 Punkten Vorsprung gewonnen. Wahnsinn. Also, es ist wirklich kaum zu glauben. Ich glaube, wenn die Saison noch weiter gegangen wäre, dann, weiß nicht, wo Minika Brick, kannst du bald bei den Männern starten lassen.
Ja, genau. Ich glaube, die wäre sonst wo gelandet, auf jeden Fall. Ja, ja. Letztendlich absolut verdient. Wir werden nachher dann mal schauen, wo wir sie am Anfang der Saison eingestuft haben. Überragend verdient.
Ja, total.
Und absolut. Wenn man dieses kleine Mäuschen, sag ich jetzt mal, sieht, die so eine Kraft hat, ich find's toll. Also herzlichen Glückwunsch an Nika Prioz. Ich weiß nicht, ob sie es hört, aber ist egal. Herzlichen Glückwunsch. Mehr als verdient. Gewonnen.
Absolut. Absolut. Wirklich der Wahnsinn. Also hoffentlich kann sie das im nächsten Jahr auch so halten.
Ja.
Das wäre wirklich wahnsinnig gut. Ja, den Gesamtweltcup hat sie damit natürlich auch safe gewonnen mit
640,
genau. Punkten, achso, steht ja sogar da.
Steht unten drunter, genau.
mit 640 Punkten Vorsprung vor Selina Freitag, was natürlich auch eine bombastische Leistung ist von Selina Freitag. Es geht natürlich unter diesem großen Namen Prejuz ein bisschen unter, aber man sollte das wirklich nicht unerwähnt lassen, dass Selina Freitag eine Riesensaison gemacht hat und gesprungen ist, sehr stabil war. Richtig, richtig gute Leistung gezeigt hat. Dahinter mit Katharina Schmid auf Platz 3 noch eine Deutsche. Also aus deutscher Sicht lief diese Saison für die Frauen wirklich nicht schlecht.
Ja, richtig gut. Toll.
Ja.
Also gerade auch Katharina Schmid, die letzte Saison, aber auch Selina Freitag, wo man, glaube ich, letzte Saison so ein bisschen mehr erwartet hat, dass die beiden dann Zweite und Dritte wurden echt herausragend. Tolle Saison für beide.
Ja, absolut. Dahinter auf Platz 4 Irene Maria Quandal, die jedoch 6 Springen sozusagen nicht mitgesprungen ist. Also ihr fehlen am Ende 6 Ergebnisse in der Wertung. Trotzdem hat sie es auf Platz 4 geschafft, was beweist, was für eine herausragende Athletin Irene Maria Quandal ist. Und ich habe ein Déjà-vu, dass ich genau das Gleiche letztes Jahr um die Zeit auch schon mal gesagt habe.
Genau das, ja.
Ne? So. Ja. Also der Hammer. Ich bin gespannt, was aus ihr noch wird. Ich könnte mir vorstellen, dass Quandal gegen Prioz so eine Geschichte werden könnte. Irgendwann mal, ja, weiß ich auch nicht, King Kong gegen Godzilla oder so. Also der Wahnsinn. Ich hoffe sehr, 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 dass dieser ganze Anzugskandal sich nicht auf die Frauen ausweitet und dass sie damit auch nichts zu tun haben tatsächlich. Also nicht nur, dass man es nicht beweisen kann vielleicht, sondern dass es auch wirklich so war, weil das wäre absolut schade, insbesondere für Quandal, weil diese Athletin ist wirklich eine Ausnahmeathletin.
Das stimmt, auf jeden Fall. Da kann man, ja. da kann man nichts anderes zu sagen, auf jeden Fall. Ja.
Ja, dahinter sind die 3 österreichischen Namen, Seifritzberger, Eder, Pinkelnick. Wir werden es nachher auch nochmal ansprechen, aber ich tatsächlich hätte die Österreicherinnen, zumindest eine davon, deutlich weiter vorne gesehen. Also sie haben dieses Jahr nicht so viel mit insgesamt mitzureden gehabt. Genau das Gleiche, wie du schon gesagt hast, die weiteren Sloweninnen, für die lief es dieses Jahr auch nicht ganz so rund, wie man es eigentlich erwartet hätte, finde ich.
Ja, finde ich auch. Also klar, ausgenommen Nika, aber ich glaube, man hätte Emma Klinitz auch weiter vorne dran gesehen. Also
Ja, total. Das Gleiche finde ich auch bei Alexandra Lutit. Ist 10. geworden, hätte ich auch gedacht, dass sie ein bisschen weiter vorne ist.
Ja.
Gut, dafür hat ihr Freund halt die einfach alles gewonnen irgendwie.
Hat sich ausgegleicht. Ne?
Aber wir kommen später noch dazu. Also auch einfach ein Knaller.
Ja.
So, dann hätten wir noch auf Platz 14 Agnes Reisch, finde ich ehrlich gesagt ein richtig akzeptables Ergebnis. Ihr fehlen nämlich auch ein
Ganz
paar
toll.
Springen, die sie nicht mitgesprungen ist und trotzdem auf Platz 14, also Agnes Reisch, die werden wir auf jeden Fall nächstes Jahr im Auge behalten.
Auf jeden Fall. Und ich glaube, man hätte auch nicht damit gerechnet, dass sie jetzt hinter Freitag und Schmid die drittbeste Deutsche ist. Das hätte sie, glaube ich, selbst auch nicht, ehrlich gesagt, mitgerechnet. Umso schöner. Sie hat wirklich auch eine echt tolle Saison gesprungen.
Ja, richtig. Das liegt, glaube ich, aber auch ein bisschen daran, dass. Warte, jetzt muss ich mich wieder erinnern. Ich habe es vergessen. Wie heißt sie jetzt nochmal? Anna Rupprecht, die jetzt einen anderen Namen hat, der mir gerade entfallen ist. Ach, Holland, genau. Anna Holland, die ja dann ausgestiegen ist aus der Saison, weil sie gemerkt hat, es geht ja einfach überhaupt gar nicht gut. Und sie muss sich mental so ein bisschen erholen. Die fehlte natürlich sehr im Team.
Das stimmt, ja. Aber konnte Agnes Reich auf jeden Fall ja dann gut ausgleichen, muss man sagen.
Ja,
Ist
total.
echt toll. Auch Juliane Seifert auf
Ja.
Platz 17 finde ich gar nicht schlecht. Sie
Ah,
ist ja
ja.
wirklich, mit ihr ist immer zu rechnen, aber sie hat halt wirklich mit Platz 17, finde ich, ja. Sie ist immer so ein bisschen unscheinbar damit dabei, aber sie macht auch immer echt tolle Saisons.
Ja, also sie ist einfach, ich meine, ne, wir wissen oder haben es, glaube ich, auch schon mal besprochen, sie ist auch nicht mehr die Allerjüngste. Und trotzdem stabile Leistung.
Ja, echt toll.
Also auch diese Leute braucht man unbedingt im Team, weil sie eben auch gerade in Teamspringen oder so einen dann doch auch immer ein bisschen unterstützen können noch. Das finde ich auch richtig gut.
Richtig toll.
Ja, ansonsten haben wir irgendwelche Besonderheiten in irgendeine Richtung, die wir erwähnen müssten.
Ich
Naja,
finde.
norwegischen Frauen sind so ein bisschen geschüttelt vom Verletzungspech. Das haben
Ja.
wir ja auch schon mal besprochen. Also bei den Herren lief es wegen dem Skandal scheiße, bei den Frauen lief es wegen Verletzung scheiße. Also die Norweger haben dieses Jahr wirklich richtig, richtig ins Klo gegriffen.
Ja, genau. Ja, mich wundert es halt wirklich, dass Sarah Takanashi nur Zwölfte geworden ist. Muss ich sagen. Also klar, sie kann auch nicht jede Saison einfach ganz vorne mit dabei sein, aber auf Platz 12 hätte ich sie jetzt auch nicht gesetzt. Hatte ich sie, glaube ich, auch nicht gesetzt. Ha, dazu kommen wir dann gleich.
Genau, dazu kommen wir gleich. Ja, Sarah Takanashi, Yuki Ito ist dann auch auf 13. Also möglicherweise ist es auch so ein bisschen ein japanisches Problem. 18. ist Nozomi Naruyama geworden. Yuka Seto ist auf 19. Ja, das ist eigentlich mannschaftlich betrachtet, ist es halt einfach das Mittelfeld geworden.
Genau.
Ja.
Muss man ganz klar sagen, ja.
Sarah Takanashi ist halt im Herbst ihrer Karriere, ne? Das ist halt leider auch die Wahrheit.
Das stimmt.
Mal gucken, was da noch kommt, auch wie lange sie noch springen wird. Da bin ich auch wirklich mal gespannt. Noch können sie, glaube ich, nicht auf sie verzichten. Noch ist sie auch zu gut, um aufzuhören.
Das
Aber
stimmt.
wenn sie irgendwann geht, geht halt eben auch eine ganz, ganz große.
Da hast du recht, auf jeden Fall. Das muss man ganz klar sagen. Ja,
Ja.
letztendlich kann man sagen, wieder mal geile Saison der Frauen, vor allem Nika Priots. Man kann es nicht oft genug sagen. Ja, spannend und ganz klar, beim Skifliegen muss mehr passieren.
Genau. Ja, vielleicht noch für die Statistikfreunde unter euch. Natürlich hat Nika Preuss auch die Raw Air gewonnen, das ist ja ganz klar. Vor Quandal und Anna-Undine Ström. Aber ich glaube, da wäre der jetzt auch von selber drauf gekommen, dass das so war. Weil
Denke ich
wer
mal.
hätte das sonst gewinnen sollen?
Ja, sie ist das Maß aller Dinge.
Ja, total. Es ist einfach ein Knaller.
Auf jeden Fall. Wir werden immer größere Fans.
So, dann gucken wir mal, wie sich die Herren so verhalten haben auf den letzten Metern der Saison.
Ja, da muss man ja sagen, dass gerade irgendwie die Deutschen plötzlich noch mal wirklich abgeräumt haben. Also keine Ahnung, wo sie das her hatten. Sie haben sich wohl gut auf Vikersund vorbereitet. Ist zwar in Vikersund jetzt nicht so ganz angekommen, aber danach Nedvikersund, Trondheim, mein Gott. Die Skiflug für die Ski, nordische Ski-WM haben sich gut vorbereitet, da, aber das hat jetzt nicht so gut geklappt. Aber dann danach hat irgendwas gezündet. Ich weiß es nicht. Umso schöner, dass sie einen schönen Abschluss hatten.
Jetzt stellt sich natürlich die Frage, so ein bisschen, ich glaube, die ist einigen so ein bisschen durch den Kopf geschossen. Kann das vielleicht auch einfach damit zusammenhängen, dass die norwegischen Herren nicht mehr dabei waren?
Auch, aber trotzdem, dass sie dann so abräumen, weiß ich jetzt nicht, ob das nur an den norwegischen Herren liegt. Aber klar, ist ein paar Konkurrenten weniger auf jeden Fall, wo sie dann sich reinnuscheln können, ne? Das ist gar nicht so schlecht. Aber ja.
Also wenn man sich mal insgesamt anguckt, wie dieses Resultat in Oslo ausgegangen ist. Also Kobayashi, Hörl, Geiger. So, ja. Dahinter zweimal Slowenien, dahinter zweimal Deutschland, dahinter viermal Österreich, dahinter zweimal die Schweiz, dahinter zweimal Japan. Was war das denn? Das ist mega kurios.
Das waren Gruppenspringen.
Und jetzt klar zu schon, sehen, oder?
Wie auch die Kräfte der Nationen sind, ne? Dass dann wie viele vier Österreicher hintereinander sind, ja, auf einmal, ne? Zeigt halt auch wieder die Stärke der Österreicher. Einfach. Aber was mich da halt wirklich wundert, ich glaube, Jofenik hat vor allem so ein bisschen so nach der WM so ein kleines Tief auch gehabt, was ich auch vollkommen verstehen kann. Er hat ja eine absolut verrückte und krasse Saison hinter sich. Ich glaube, da ist so ein bisschen bergab, ich nenne es jetzt mal bergab, das ist so böse, aber ein bisschen bergab gegangen, dann mit dem 14. Platz in Oslo.
Ja, also auch in deinen Schofenik ist halt ein Mensch, ne?
Ja, auf jeden Fall. Deswegen. Und er ist so jung noch. Er ist so jung.
Ja, total. Ach, das ist so krass, wie jung der ist. Das ist ja wirklich der absolute Hammer. Da sitzt man manchmal da, wenn man so ein alter Sack ist wie wir und denkt sich, Alter, das gibt's doch nicht. Der Junge, der ist irgendwie, keine Ahnung, halb so alt wie ich. Ja. Und
räumt so.
Naja, gut. Aber ja, das kann natürlich durchaus sein. Also es ist eine lange Saison, die ist natürlich auch anstrengend, wenn du immer auf dem Level bist, gerade als junger Kerl. Es ist das erste Mal, dass du dich so über so einen langen Zeitraum in dieser Situation befindest. Auf einmal alle Welt guckt auf dich, gerade Österreich dann auch noch und so. Das ist schon anstrengend, ne? Und dann kannst du halt auch nicht die ganze Zeit immer nur im fünften Gang fahren. Du musst auch irgendwann, geht's halt auch mal ein ganz, ganz kleines bisschen runter.
Ja, das ist auch vollkommen okay. Also dafür hat er einfach... Ich glaube auch letztendlich, als er dann wusste, okay, ich habe den Gesamtweltcup dann gewonnen, ja, kannst du auch mal ein bisschen die Handbremse anziehen. Dann ist das auch vollkommen okay, was hast du da? Du hast ja nichts mehr zu verlieren. Du hast ja letztendlich, so viel hat er gewonnen. Er hat die Verschanzentournee gewonnen, er hat den Gesamtweltcup gewonnen. Ich glaube, das hat er sich vor der Saison niemals erträumen lassen, dass genau das passiert. Deswegen, ja, alles gut.
Ja, absolut. Also, wie gesagt, ich glaube wirklich, Daniel Schofenig ist der Einzige, der sich diese Saison wirklich gar nichts vorwerfen muss.
Nee, absolut gar nicht. Absolut gar nicht.
Es ist ein Hammer gewesen.
Ja.
Dann vielleicht hat er aber auch nur ein bisschen Anlauf genommen fürs Skifliegen.
Vielleicht.
In Vikersund, was dann natürlich noch auf dem Programm stand. Aber auch hier, wie du schon gerade gesagt hast, deutscher Sicht.
Gerade samstags, dass Wellinger dann gewonnen hat vor Timi Seitz und vor Ance Lanišek. Wow, also da die Slowenen hinter sich zu lassen, Hut ab.
Ja.
Gerade beim Skifliegen.
Ja, wollte ich gerade sagen, gerade beim Skifliegen, ne? Also da ist wirklich die Konkurrenz hart, aber da hat er absolut mitgehalten sie alle überflügelt, also hat wirklich zwei absolut gute, solide Sprünge abgeliefert, ist völlig berechtigt, auch auf dem Siegerpodest ganz oben gelandet.
Ja.
Auch am zweiten Tag musste er sich nur dem nächsten Preutz geschlagen geben, nämlich Dom Preutz, der auch nochmal zum Ende der Saison richtig aufgedreht hat.
Wahnsinn. Das ist der Typ. Und wie der sich da runterstürzt. Also das kann man ja nur sagen, also der, du denkst ja schon mitten im Flug, oh Gott, wird das was, dann wackelt er so ein bisschen rum und dann kommt er aber trotzdem bei, wie jetzt dann 247 Meter am zweiten Tag. So, okay, gut, alles klar. Dem macht das macht dem ganzen Flugsystem eigentlich nichts aus, wenn er da so ein bisschen rumwackelt. Ich finde es atemberaubend, wirklich.
Ja, also der ist wie so ein Raubtier, ne?
Ja.
Der hat die Beute im Visier und der hält den hält nichts mehr auf. Nee. Der will dahin. Und das war er ja schon immer. Also wer schon lange in dem Business hier dabei ist, der weiß es. Wenn es um Skifliegen und Weite geht, ist Domprius nicht, da kommst du an den nicht mehr ran. Nein. Der zieht durch, bis es nicht mehr weitergeht. Im wahrsten Sinne des Wortes. Aber da kommen wir ja gleich noch dazu.
Ja, sehr schön ist auf jeden Fall, dass Andreas Wellinger die War Air letztendlich vor Domen Prius gewonnen hat. Wir können uns erinnern, dass es 2017 das Ganze nicht so ganz geklappt hat. Dafür hat er es jetzt geschafft. Und was ich auch ganz, ganz süß fand, dass Domen Prius auch zu ihm gegangen ist und gesagt hat, ja, du hast es jetzt auch wirklich verdient, dir die War Air Gesamtwertung zu holen. Und das zeigt wieder, wie absolut toll die Ski Jumping Family untereinander ist, dass sie sich das auch mit allem drum und dran untereinander gönnen. Und einfach nur absolut toll.
Ja, vor allen Dingen, wenn man natürlich bedenkt, wie knapp Wellinger an dem Weltmeistertitel vorbeigeschraubt ist. Und auch dieser steht ja zumindest, also sagen wir so, viele vermuten, dass auch bei diesem Weltmeistertitel von der Normalschanze, der ja an Maris Lindwig gegangen ist und Wellinger Zweiter geworden ist, vielleicht auch schon nicht alles mit rechten Dingen zuging, sagen wir es mal so.
Ja, ich weiß bloß nicht, ob ich es für ihn will, dass es dann letztendlich nachträglich bekommt, weil es ist irgendwie auch so schade dann einfach, wenn er es erst nachträglich bekommen würde. Er hätte viel, viel höher, viel größer gefeiert werden müssen dafür, weil er halt einfach auch einen absolut tollen Wettbewerb gesprungen ist.
Ja, es fehlen halt auch einfach die Emotionen, ne? Die positiven. Genau. Das ist ja auch, man macht es ja nicht nur für die Medaille als solche, sondern halt eben auch für alles drum und dran. Und diesen Moment, den gibt dir halt niemals einer zurück. Das ist natürlich super schade.
Ja, wenn du das nachträglich bekommst und du weißt, es wurde jemand anderem aberkannt. Du hast es zwar ganz klar verdient, weil keiner, der manipuliert, verdient es, aber trotzdem, es hat halt irgendwie einen faden Beigeschmack. Deswegen, ich würde es ihm total gönnen. Ich würde es auch Karl Geiger gönnen, der auf Platz 4 war auf der kleinen Schanze. Der würde auch die Bronzemedaille bekommen.
Stimmt.
Aber ja, es ist irgendwie, hat immer noch mal, ne? Es gibt zwei Seiten der Medaille, sage ich mal so. Deswegen, ja, mal schauen.
Ja.
Aber sind wir wieder,
steht ja noch nicht fest.
Man kommt immer wieder darauf zurück. Es ist einfach so, es ist halt wirklich so, dass es einen wirklich sehr, sehr mitgenommen hat, dieser Skandal. Deswegen seht uns nach, wenn wir immer mal wieder darauf zurückkommen, weil es gehört einfach, gerade in den letzten Teil der Saison, gehört es halt einfach dazu. Man kommt nicht drum herum.
Ja, total. Es ist ja auch noch nicht ganz klar, ob es wirklich so sein wird, dass er, dass Lindwig die Medaille aberkannt wird. Das Blödeste, was passieren kann, ist, dass dann, glaube ich, so ein Rechtsstreit entbrennt. Das ist auch unwürdig der ganzen Sache.
Ja.
Definitiv. Ich glaube, auch da gibt es noch nicht wirklich eine Lösung, wie man damit umgehen soll seitens der FIS. Aber so oder so, das Dilemma ist nun mal angerichtet.
Das stimmt.
So, ich würde sagen, wir gehen mal weiter nach Lahti in Finnland. Genau. Ich finde es immer noch super kurios, dass Lahti so spät in der Saison ist, weil normalerweise ist Lahti in meinem Kopf immer früh in der Saison. Jetzt ist es ganz spät.
Nee, es ist immer so spät.
Du meinst es vielleicht war aber Kusamo. Häufig auch Kusamo oder Ruka oder so irgendwas. Aber Finnland ist für mich Anfang der Saison. Das ist in meinem Kopf das Anfang der Saison, nicht am Ende. Aber gut, okay. Wie dem auch sei.
Die haben dann vielleicht noch Schnee da, deswegen sind sie Ende der Saison dran, weil sonst in Deutschland könnte man dann schon nicht mehr springen, außer man hat noch man kann noch mal Kunstschnee irgendwo herbeschaffen.
Ja, oder diesen eingelagerten Schnee. Das haben wir doch auch schon mal gehabt, ne? Dieses eingelagerte Zeug, was dann da irgendwie so komisch braun und so richtig ekelhaft aussah.
Ja. Sehr unappetitlich auf jeden Fall.
Ja, in Lahti war noch alles frisch und weiß und diese Chance genutzt hat natürlich
Anse Das hat dich natürlich am meisten gefreut. Mich natürlich
Ein
auch, weil
bisschen.
endlich mal, er hat es jetzt, es war ja für ihn auch, sage ich mal, er ist letztendlich Vierter geworden im Gesamtweltcup, aber trotzdem war es halt für ihn schon ein bisschen, sage ich mal, durchwachsen am hier und da.
Ja, das stimmt.
Deswegen umso
Also
schöner, dass er gewonnen
genau,
hat.
gerade zum Schluss hin nochmal
Ja.
lief das nochmal richtig gut. Und auch hier habe ich ein bisschen ein Déjà-vu. Kann aber sein, dass ich es mir einbilde.
Wieso?
Platz 2, Stefan Kraft. Also auch hier mal wieder etwas weiter nach vorne geschoben. Auf Platz 4 Manuel Fettner. Also es ist eben nicht nur die österreichische Mannschaft, besteht eben nicht nur aus Tschofenig und Hörl, sondern da sind auch noch andere dabei, die auch ganz weit nach vorne springen können. Auch Maximilian Ortner, einer der großen Namen dieser Saison, finde ich, weil er wirklich aus dem Nichts heraus sich richtig etabliert hat im österreichischen Team. Ist in dem Fall dann Achter geworden, am Lahti Samstag sozusagen. Ich finde das wirklich erstaunlich, dass Maximilian Ortner sich wirklich so etablieren konnte in diesem österreichischen, in dieser starken Mannschaft.
Richtig toll. Wir hoffen, dass es so weitergeht, aber ja, er wird sich seinen Platz schon ersprungen haben, definitiv. Das hat er
Ja.
ganz klar unter Beweis gestellt in der Saison.
Ebenfalls sehr starke Leistung abgeliefert Philipp Raimund auf 5. Andy
Ja.
Wellinger auf 6. Der hatte dann eben zum Schluss hin wirklich auch nochmal richtig gute Leistung. Paschke 12, Geiger 13.
Gar nicht
Laie ist
schlecht.
25. geworden.
Ja, gar nicht schlecht. Und es war auch
Ja.
letztendlich, muss man sagen, das letzte Springen von Stefan Laie. Er hat es dann nochmal
Ja.
in den zweiten Durchgang geschafft. Er wurde nach seinem Sprung im zweiten Durchgang auch nochmal bejubelt, letztendlich. Und das war sehr, 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 sehr emotional, muss man sagen.
Ja.
Ich glaube, das hat dich auch sehr, sehr traurig gemacht, dass Stefan Laie aufhört. Ja, weil er war auch einfach. Ist eigentlich super schwer hinwegzudenken im deutschen Team, finde ich. Also es ist irgendwie wird es nächstes Jahr super komisch werden.
Ja, vor allen Dingen ist er halt auch immer so ein positiver Faktor gewesen.
Ja.
Also man hat ihn auch einfach mal gerne gesehen und gerne zugehört und so. Und was halt wirklich einem so nachhängt, ist diese vollkommen unnötige
Oh Gott, ja.
Verletzung im allerletzten Springen der Saison, in dieser Corona-Saison, die dann ja abgebrochen wurde und
Ja.
kurz vor 5 Minuten bevor die Saison, also wirklich förmlich 5 Minuten bevor die Saison abgebrochen wurde, nochmal diese schwere Knieverletzung, die ihn so zurückgehauen hat, in einer Phase, in der er, glaube ich, wirklich in der besten Phase seiner ganzen Karriere war, weil was hätte da noch draus werden können? Das ist immer das, was ich mir so denke. Und das finde ich so wahnsinnig schade, dass er
Das finde
da
ich
dann am
auch.
Ende nicht mehr in dieser Form anknüpfen konnte, was verständlich ist, aber es ist so unnötig gewesen und so schade.
Das war wirklich richtig unnötig. Das war wirklich sehr, 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 sehr ärgerlich einfach, dass das so passiert ist. Und dann ihn, ja, man muss ja sagen, darauf die Saison und auch danach hat er wirklich lange gebraucht, um wieder einigermaßen mithalten zu können. Und man muss ja auch einfach sagen, Stefan Laie ist einfach ein super, super wichtiger Teil des Teams, auch bei Teamspringen. Man konnte sich immer auf Stefan Laie verlassen in Teamspringen.
Ja,
Er hat immer
genau.
seine Sache abgerufen und so jemand fehlt dann halt auch einfach im Team.
Ja, total. Also wirklich, das wird wirklich traurig werden, wenn wir ihn dann sehen. Aber ich gönne es natürlich auch immer jedem Einzelnen, weil so eine Profisportkarriere ist so anstrengend. Es ist bestimmt dein ganzes Leben. Und irgendwann kommt einfach der Moment, wo du auch mal andere Dinge im Leben hast, die dann vorrangig sind. Und das gönnt man natürlich auch jedem. Es ist ja auch alles nicht mehr heutzutage, das ist mir auch so durch den Kopf gegangen, gar nicht mehr so dramatisch, wie es vielleicht vor 15 Jahren war, sage ich jetzt mal. Weil wir haben heute das Internet, wir haben Instagram, wir haben was weiß ich was. Du kannst ja trotzdem das Leben oder ne, dieser Leute
Ja, oh
mitverfolgen. Die
Gott,
sind ja nicht
ja.
weg. Früher war
Ja,
das anders, dann hast du den
Gott.
nicht mehr gesehen. So.
Das war ganz schlimm.
Insofern,
Wenn ich mir das
ja.
vorstelle, als Georg Speth nicht mehr gesprungen ist und ich
Oh
gar nicht mehr
Gott,
wusste, was
ja.
mit dem ist, Das war schrecklich einfach. Das stimmt, da hast du vollkommen recht. Da kann man am Leben des Springers Gott sei Dank noch weiter teilnehmen und sehen, was er so macht, ob er Trainer wird oder ja, was er für neue Richtungen einschlägt.
Genau, richtig. Und so ein bisschen bleiben sie ja eigentlich meistens dem Skispringen verbunden. Die
Ja, auf jeden
meisten.
Fall, auf jeden Fall. Das muss
Insofern.
man ja. Das ist sehr gut.
So, dann hatten wir am Sonntag in Lahti noch ein Superteam.
Super Team. Ja, und wer ist nur das Super Team? Natürlich
Ja, wer ist wohl das
Slowenien.
Superteam? Wie sollte es auch anders sein? Natürlich waren es Lanišek und Kos. Ja, ich gehe da mit. Also für mich ist es das Superteam.
Natürlich. Ja, Platz 2 dann
Genau, die
Österreich,
ist.
fand ich super interessant, dass Fettner gesprungen ist, habe ich ihm auch sehr gegönnt,
Ja,
ne?
genau. Ich
Unser
glaube, auch da sieht
Fanclub.
man so ein bisschen, dass sie Tschofenik vielleicht echt mal nochmal eine Verschnaufpause geben wollten.
Ja, auch Hörl, also vollkommen okay.
Ja,
Stefan Kraft, glaube ich,
ja.
dem ist das egal. Der macht weiter, alles gut, der zieht
Ja.
durch. Und ja, man kann sich auch einfach auf ihn sowas von verlassen, letztendlich.
Ja, Manuel Fettner ist natürlich auch wirklich ein Phänomen. Das haben wir auch schon ein paar
Ja.
Mal gesagt und kann auch dabei bleiben, dass er es immer noch hinkriegt, so ein Urgestein in dieser Mannschaft zu sein und sich trotzdem fix seinen Platz zu verteidigen und trotzdem so stabile Leistung abzurufen, das ist schon auch einzigartig.
Ja, das ist schon toll, was der macht. Ja, und ich glaube, der dritte Platz, der war letztendlich doch ein bisschen überraschend, muss man ganz klar sagen.
Ja.
Japan auf Platz 3, aber Renneke Ido und Ryuyo Kobayashi haben einfach wirklich einen tollen Wettbewerb gemacht. Da konnte Deutschland nicht so wirklich mithalten, letztendlich.
Nee. Ja, das ist so. Ne? Also
Ja.
Philipp Reim und Andy Wellinger sind für Deutschland angetreten und es war nicht so ein
Ja.
guter Tag für Philipp Reimund, glaube ich,
Nee.
insgesamt. Das hat nicht alles so hundertprozentig funktioniert, wie er sich das vorgestellt hat. So war das eben deswegen auch nur auf Platz 4. Ja.
Ja, es hätten halt nicht sein sollen. Und wenn dann ich meine, sie sind schon nur zu zweit. Und wenn dann halt einer davon nicht so das abrufen kann, was er vielleicht am Vortag abgerufen hat, weil es halt auch einfach, ich glaube, es ist auch einfach sehr, sehr aufregend für ihn. Er ist noch sehr jung und dann plötzlich bist du in so einem Team und dann noch in einem Superteam, wo nicht vier Leute springen, sondern nur zwei Leute springen, wo dein Sprung noch mal mehr Gewicht hat. Ich glaube, das hat ihn sehr, sehr aufgeregt, sag ich mal.
Ja,
Was man
der
auch
Druck ist
verstehen
halt schon
kann.
noch da, ne?
Ja,
Genau.
genau.
Ja, dahinter die Polen auf 5, Finnland auf 6, was ich persönlich sehr gut finde, denn immerhin war es zu Hause. Die Schweizer auf 7, auf 8 finde ich interessant, die USA. Ted Franz, Jason Colby. Ich weiß nicht, ob ich es mir einbilde. Ich weiß auch nicht, ob es wirklich in Zusammenhang steht. Aber ich habe das Gefühl, dass seit diese ganze Norwegen-Geschichte da hochgekocht ist, es auch für die Amerikaner schon ein bisschen nach unten ging. Gerade Ted Franz. Woran das liegen mag, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber es kommt mir wirklich so vor, als ob auch die USA so ein kleines bisschen damit in diesen Abgrund runtergezogen werden. Was ja naheliegend ist, dadurch, dass sie diese Kooperation haben, aber ob sie jetzt auch mit diesen Anzugmanipulationen zu tun haben oder nicht, wissen wir ja gar nicht. Keine Ahnung.
Nee, es gab ja da hier und da mal irgendwelche Spekulationen, dass sie diejenigen waren, die vorgeschickt wurden zur Kontrolle. Und wenn es nicht kontrolliert wurde, sind dann die Norweger nachgeschickt worden, sozusagen. Ob das jetzt letztendlich stimmt oder ob es mal wieder irgendeine Hokuspokus-Geschichte ist, die sich ausgedacht wurde. Ja, hoffen wir es nicht,
Ja.
dass es so war. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass es nicht so war. Dass es wirklich nur eine Hokuspokus-Geschichte
Ja,
war. Bitte.
vielleicht liegt es auch wirklich nur daran, dass es insgesamt natürlich die Stimmung im Team ganz schön nach unten gezogen hat. Kann ja auch sein. Na, weil sie sind ja auch ein großes Team sozusagen. Das könnte ich mir vorstellen. Aber cool ist es natürlich trotzdem nicht.
Auf keinen Fall. Ist halt sehr schade. Also auf der einen Seite ist es natürlich, und das sagen wir auch immer wieder, es ist wirklich, wirklich toll, dass es solche Projekte gibt, dass es solche Sachen gibt, dass sich sehr starke Nationen mit eher schwächeren Nationen zusammentun. Da haben die Norweger ja wirklich waren das Vorbild schlechthin. Aber klar, wenn das eine Land schwächelt, schwächelt natürlich auch das andere, wenn es so ein bisschen davon abhängig ist.
Ja, leider. Naja, so war das. Mal gucken, wie es für die Amerikaner nächstes Jahr weitergehen wird. Ob diese Kooperation beibehalten wird. Das werden wir alles sehen. Das wissen wir alles jetzt noch überhaupt gar nicht. Niemand weiß das, glaube ich, jetzt Stand heute. Was wir wissen ist, dass wir dann auch im Anschluss schon nach Planitza gefahren sind. Saisonabschluss Ende März, relativ spät dieses Jahr wieder. Aber nicht ganz so spät wie letztes Jahr. Da hat sich das sogar in den April reingezogen. Und wie hat der Kommentator gesagt, das slowenische Publikum hat danach gebettelt und Domprius hat ihnen gegeben, was sie wollten.
Ja, aber sowas von gegeben.
Ja.
Das kann man nicht anders sagen. Also es waren, glaube ich, die Domprioz-Festspiele in Planica. Direkt schon mal freitags Platz 1 vor Anche und Ryoyo Kubayashi, der auch wirklich einen absolut geilen Wettbewerb abgezogen hat. Gerade der zweite Sprung auf 239,5 Meter, der war schon wirklich, wirklich, wirklich wow. Und dann kommt auch schon Daniel Schofenig. Er hat beim Skifliegen echt nochmal so richtig Gas gegeben, ist Vierter geworden und hat auch tolle Sprünge gemacht. Stefan Kraft dann auf 5, Wellinger und Geiger auf 6 und 7. Also auch, ich glaube, gerade Karl hat in Planitza richtig viel Spaß gehabt. Da bei dem ist dann irgendein Knoten ist bei dem geplatzt. Also das war wirklich, wirklich, wirklich schön zu sehen. Jan Hörl und wieder, es sind wieder Grüppchenbildungen. Jan Hörl und Manuel Fettner dann beide bei Österreicher auf Platz 8 und 9. Und dann kommt auch schon Pius Paschke auf Platz 10. Ich glaube, der hatte auch wirklich, wirklich nochmal einen tollen Saisonabschluss. Hat sich so ein bisschen der Kreis geschlossen, sage ich mal. Er hat ja wirklich eine überragende erste Hälfte gehabt oder ersten Teil gehabt. Dann ging es ja wirklich ziemlich bergab nach der, oder schon während der Vierschanzentournee und auch nach der Vierschanzentournee, dass er jetzt nochmal so ein bisschen einen persönlichen Abschluss hatte. Das freut mich wirklich sehr für ihn.
Ja, wirklich. Also das war ein Auf und Ab. Das hat man auch selten gesehen, glaube ich, bei einem Athleten in einer Saison. Ja, zum Schluss hin hat man wirklich das Gefühl gehabt, dass die Deutschen doch nochmal richtig aufgeblüht sind, hatten wirklich Spaß, auch in Planitza zu fliegen. Man hat es auch gesehen am nächsten Tag im Teamwettkampf, Zweiter geworden hinter den Österreichern und vor den Slowenen. Obacht, Obacht.
Ja, da sieht man aber halt auch, ja, die Slowenen konnten halt nicht ganz das abrufen einfach. Wenn Lovrokos ist im zweiten Durchgang nur
Ja.
193 Meter gesprungen, die Deutschen haben aber wirklich komplett ihr Ding durchgezogen. Und was mich auch überrascht hat, Markus Eisenbichler war Schlussspringer. Als sie das am Freitag gesagt haben, dachte ich, haben wir schon den 1. April. Wo ist hier die versteckte Kamera? War das jetzt wirklich sein Ernst, dass er Markus Eisenbichler auf Platz 4, also als vierten Springer einsetzt? Es war ja auch bekanntlich sein letztes Wochenende. Also er hat ja auch
Ja.
seine Karriere beendet und er hat einfach abgeliefert. Also er war ein absolut würdiger Vierter oder Schlussspringer. Nachdem er freitags den zweiten Sprung sowas von verhauen hat und es auch gehießen hat, ja, ich habe mir nicht mehr so viele Gedanken gemacht, ich hatte nicht mehr so viel Angst, ja, aber als Schlussspringer hatte er diese Angst Gott sei Dank nochmal und hat wirklich einfach einen absolut tollen Wettbewerb gehabt. Und ich meine, auch Markus Eisenbichler ist einfach eine Rampensau, dass er das mit absolut geilen Sprüngen in Planitza abschließen konnte, seine Karriere. Auch absoluter Gänsehautmoment. Also. Da sind, glaube ich,
Total.
keine Augen trocken geblieben.
Ja, vor allen Dingen, weil wir saßen ja, glaube ich, also ich würde mal behaupten, alle saßen da und er selber auch eben hat man es richtig angemerkt, so jetzt bloß nicht übertreiben, bloß nicht übertreiben, ne? Weil auch das ist Eisei. Also manchmal übertreibt es halt, dann kommt gar nichts bei raus. Und
Genau.
wie er sich so konzentriert hat darauf, dass das jetzt gut werden muss. Und wir alle so, komm, ich habe den Fernseher angeschrien und gesagt, jetzt übertreib's nicht und bleib. Und es hat super funktioniert. Er hat sich so gefreut, wir haben uns alle so gefreut. Die FIS hat ermöglicht, dass die Leute aus dem Fanclub und so enge Vertraute, die normalerweise nicht in den Auslauf dürfen, dann auch mal kurz mit rein und ihn mit einer Sektdusche empfangen und so. Das war wirklich schön anzusehen.
Das war echt toll. Also er hat es wirklich, es war wirklich ein ganz, ganz würdiger Abschluss für ihn und ja, mit einem zweiten Platz dann auch noch. Besser geht's nicht, muss man ganz klar sagen.
Ja, das war wirklich sehr, sehr, sehr schön gewesen.
Ja.
Genau. Insofern, ich glaube, die Polen, nicht die Polen, Entschuldigung, die Slowenen haben ein bisschen Anlauf genommen. Gerade Domprez hat sich ein bisschen zurückgehalten, hat sich gedacht, ja, okay, gut, dann lassen wir heute mal den Deutschen die Show.
Ja.
Aber morgen komme ich. Und sie
Ich.
sind gekommen und sie haben abgeliefert und man konnte es nicht glauben. Es war der perfekte Abschluss der Saison im zum absolut perfekten Zeitpunkt. Timing-technisch hätte man das alles nicht besser machen können. Der Weltrekord im letzten Sprung von Domprez, 254,5 Meter. Ein Traum.
Ein absoluter Traum, wirklich. Und da, ich, und immer wieder sitzt man da und guckt sich Planitzer an und denkt so, ja, ich weiß, wieso diese Sportart so geil ist. Es ist einfach so geil. Jedes Mal die Saison mit diesem, mit Planitzer abzuschließen, ist ein Genuss einfach, weil es ist so, so geil. Und dann springt um Priots einfach den Weltrekord. Hallo? Danke. Danke für den absolut geilen Abschluss. Es war, ja. Was soll man sagen? Es war einfach geil.
Es war total geil und was wir nicht vergessen dürfen, und das wurde nämlich, glaube ich, vielfach vergessen, weil man natürlich alle nur Domprez gesehen hat. Er hat nicht gewonnen, Antje Lanicek hat
Nee.
gewonnen, es lag aber natürlich hauptsächlich an den Haltungsnoten, was auch völlig in Ordnung ist, weil wen interessiert schon Haltungsnoten beim Weltrekord? Aber auf Platz 4 Daniel Čofenik im zweiten Sprung 237, viermal die 20, einmal die 19,5 und am Freitag. Also 2 Tage vorher, Daniel Čofenik Vierter geworden, 233,5 im zweiten Sprung mit fünfmal der 20. Also auch Daniel Čofenik hat die Saison nochmal mit 2 perfekten Sprüngen abgeschlossen.
Und hat gezeigt, wieso er derjenige ist, der den Gesamtweltcup gewonnen hat. Er ist einfach der Springer der Saison. Und das haben Gott sei Dank dann auch die Jury irgendwann mal gesehen, weil es ist halt auch einfach. Also die 20 Punkte kriegt man nicht so einfach. Das kommt nicht
Genau.
so oft vor. Und nicht so oft. Also, dass dann auch 4 bis 5 Jury-Richter das dann auch geben, das kommt nicht so oft vor. Und deswegen, ja, geil abgeschlossen.
Richtig, genau. Auch Antje Lanisek, zweiter Sprung, hat auch dreimal die 20 bekommen, einmal die 19,5. Also die waren sehr großzügig dieses Jahr in Planitzer mit den Haltungsnoten völlig berechtigt, weil ich finde, das sehen wir eigentlich viel zu selten. Also abgezogen wird immer schnell, aber zu sagen, okay, da gibt es nichts mehr zu verbessern, das sehen wir nicht so häufig.
Das stimmt.
Man hätte diesen letzten Wettkampf der Saison überhaupt nicht schöner sich ausdenken können. So, also wir halten fest, Domprez hat den Weltrekord der Männer aufgestellt. Wir halten fest, Nika Preuz hat den Weltrekord der Frauen aufgestellt. Wir halten fest, Nika Preuz fährt mit dem Gesamtweltcup nach Hause. Domprez fährt mit dem Skiflug-Weltcup nach Hause. Können wir
Was geht
bitte
ab?
kurz mal darüber sprechen, wie unglaublich krass diese Familie ist?
Also
Ich fasse das
generell,
nicht.
ne? Also auch wenn man jetzt noch Peter Priots reinnimmt, der einfach ein absolut erfolgreicher Springer war, Szene, der auch beim Skifliegen ziemlich abgegangen ist, auf auch krasse Art und Weise. Und jetzt die beiden zu haben, Domen und Nika, die einfach absolute, tut mir wirklich leid, ich muss sagen, Rampensäue sind.
Ja.
Geil, wirklich. Also die Familie adoptiert mich.
Ja, bitte mich auch. Ich will auch. Ich will auch. Es gibt übrigens noch eine Preutz-Schwester. Die gute Nachricht
Oha.
ist, es gibt noch eine Preutz-Schwester. Die
Ja.
schlechte Nachricht ist, die hat aber keinen Bock auf Skispringen.
Ah, Mist.
Also vorerst, wo ich bei, es hat nicht Peter Preutz inzwischen auch Nachwuchs? Oder irre ich
Boah,
mich? Keine
bestimmt.
Ahnung. Es wird wahrscheinlich, Nika ist jetzt jüngste, aber sie wird hoffentlich nicht die letzte der Preutz-Dynastie sein im Skispringen, aber auch jetzt schon. Es ist einfach nicht zu fassen, was diese Familie abreißt. Ich glaube das kaum, also wirklich.
Das ist wirklich verrückt und ja, kann man nicht anders sagen. Ja, dann würde ich mal sagen, liebe Sonja, wir schauen uns jetzt mal noch an, so was wir, wie gut wir waren am Anfang der Saison im Schnelldurchlauf.
Im Schnelldurchlauf.
Schauen wir mal.
Also wir haben ein paar Treffer haben wir erwischt und ein paar haben wir voll nicht erwischt.
Genau. Also ich fange mal mit dir an. Wir können ja uns gegenseitig, also ich habe dir zum Beispiel Sarah Takanashi genannt. Die hast du zu 12 bis 20 gedingst hier. Sie ist Zwölfte geworden. Ja. Herzlichen Glückwunsch.
Pass auf.
Dann hast du Stefan Kraft von mir bekommen. Den hast du in die Top 3 gesetzt. Er ist Dritter geworden. Herzlichen Glückwunsch.
Danke.
Wen kann man denn noch sagen?
Nika Preutz, Top 3, hallo.
Top 3, ja. Das ist wirklich, und die, du hast gesagt, die beste Slowenin. Hat geklappt. Sehr gut. Und du hast gesagt, dass Andreas Wellinger den Gesamtweltcup gewinnt. Ich habe das auch gesagt, das hat jetzt nicht so ganz funktioniert. Wir haben auch beide gesagt, dass Eva Pinkelnick den Gesamtweltcup bei den Frauen gewinnt. Da hat ja noch keiner mit Nika gerechnet.
Ja, richtig.
Also, sei uns verziehen.
Dö.
Hat nicht so ganz funktioniert.
Das hat nicht so ganz funktioniert. Gut, dafür hat Andreas Wellinger die Raw Air gewonnen.
Ja,
das ist ja auch nicht so schlecht und ist weiter bei der WM geworden. So. Aber wer konnte denn? Also, wir haben ja schon gesagt, dass Daniel Čufenik jetzt mal, ne, seine Saison, aber dass das natürlich gleich so laufen wird, das war ja jetzt wirklich nicht abzusehen.
Genau, den hast du nämlich in die Top 10 eingereiht. Also da ist ja auch die Frage, wo in die Top 10? Also du hattest, Top 10 ist ja richtig, also, ne? Also,
Top 10 hat ja geklappt, ja. Genau. Aber also, ne, wie gesagt, wir haben wirklich gesagt, Daniel Čufenik, diese Saison ist er fällig. Dass er so fällig wurde, das war also nun auch nicht zu sehen, aber umso schöner. das könnte der nächste Schlierenzauer werden. Das sah mir sehr nach Schlierenzauer aus, ehrlich gesagt.
Oh ja,
diese Gesamtvorstellung.
Das stimmt.
So, dann gucken wir mal, was du so alles gerissen hast. Timi Salz, Top 15, gut, ist 16er geworden, das gilt noch so ein bisschen.
Ja, danke.
Yay. Würde ich jetzt mal sagen. Jan Hörl, da hast du dich sogar ein bisschen nach unten verschätzt. Top 6 bis 10 ist am Ende Zweiter geworden im Gesamtweltcup.
Ja.
War jetzt allerdings, ehrlich gesagt, im Vorfeld auch nicht unbedingt so zu erwarten.
Nee, ich hab damals auch gesagt, es ist halt super schwer, in einer österreichischen Mannschaft sich zu etablieren. Aber Čufenik und Hörl haben es einfach geschafft. Es ist einfach so.
Krass.
Und Hut ab, dass sie das geschafft haben.
Total. Absolut. Katharina Schmid hast du in die Top 3 gesehen. Das ist auch genauso eingetroffen.
Yay.
Ich würde sagen, wir gucken mal, wo wir uns ganz, ganz schwer vertan haben. Sarah Marita Kramer habe ich Top 10 bis 15 gesagt, ist 40. geworden. Ja, gut.
Ja,
das war nix.
Sie ist auch im Januar an Gürtelrose erkrankt und ist seitdem nicht mehr gesprungen. Das muss man dann auch, also gerade so, du hast auch mit Silje Opseth 8 bis 12, ja, die hat sich im Januar verletzt.
Ja, gut.
Konnte keiner voraussehen. Das ist wirklich, das ist okay.
Genau, das glaube ich auch. Genauso wie Kubacki uns doch. Top 15 bis 20, nun ja, das wurde dann doch ein bisschen weiter hinten. 35 und 31. geworden. Ja, okay. Also
das
war jetzt auch nicht wirklich zu sehen, aber wir haben ja schon mitbekommen, es rumort ganz gewaltig bei den Polen. Sie haben jetzt ihren Cheftrainer neulich rausgeschmissen.
Ja.
Was auch, also was weiß ich, die sind da auch, da ist Riesenknatsch.
Ja, ganz schlimm. Sie machen alle den Mund auf, was besser mal nicht machen würden, aber okay. Auch bei den Polen gibt es irgendwie keine Ruhe und Malisch muss dann jetzt mal gucken, dass er sie alle wieder mal einholt, ne? Aber
ja, total.
Heftig.
Bisschen Ruhe muss da jetzt mal reinkommen in die ganze Sache.
Ja.
Ja, so, das war die Saison. Jetzt ist vorbei, jetzt ist Sommer.
Jetzt ist vorbei, ja.
Jetzt ruhen sich alle aus, also außer Sandro Pertile, der muss sich irgendwas ausdenken mit den Anzügen.
Ja, der muss Nachtschichten einlegen.
Genau, wir tanken alle jetzt mal wieder ein bisschen Sonne.
Genau.
Ein bisschen Vitamin D wieder reinholen, damit wir dann im Winter wieder alle uns drinnen treffen können. Ich würde sagen, wir hören uns aber auf jeden Fall zwischendurch nochmal.
Auf jeden Fall. Da wird bestimmt ganz viel passieren.
Genau. Ja, ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare reinschreiben auf unserem Instagram-Account 200 Inside Ski Jumping, wie ihr die Saison so fandet. Und ich würde sagen, wir verabschieden uns. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
Dankeschön, bis bald. Ciao.
Tschüss.
Anfangs galt er als zu klein, als zu schmächtig, aber er wurde trotzdem größer als die meisten. Kevin Keegan, Mighty Mouse, verließ als englischer Weltstar die Insel. Ein Tabubruch. Er ging zum HSV, wurde deutscher Meister, zweimal Europas Fußballer des Jahres und sogar Popstar, weil er nie nur mitspielen wollte. Er wollte dazugehören, aber er wollte vor allem gewinnen. Er wollte immer alles. Warum ihn genau das zur Legende machte und warum ihm am Ende doch ein Moment in seiner Karriere fehlte, hört ihr in der neuesten Folge der 100 Fußballlegenden. Kevin Keegan, Mighty Mouse. Überall, wo es Podcasts gibt.